Ja, das ist leider schon die letzte Botschaft. Es gäbe noch manches mehr irgendwie zu dieser ganzen Thematik zu sagen, aber irgendwo muss mal fertig sein. Und heute will ich etwas bringen, was sehr nach vorne weist und sozusagen eine programmatische Botschaft ist. Ich habe es schon ausgedrückt, glaube ich, in der Fragestunde. Ich freue mich über einen neuen Eifer in Bezug auf Gebet und Impulse zum Gebet, Gebetshäuser und all diese Dinge, die der Heilige Geist tut. Aber ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Eifer für Gott alleine reicht nicht aus. Es braucht mehr als Eifer. Dank sei Gott, wenn Menschen angezündet werden, wenn Menschen motiviert werden, aber es braucht mehr als Eifer. Es braucht auch ein klares, gesundes Fundament, um zu verstehen, wie setze ich jetzt meinen Eifer ein? Sonst kann ich meinen Eifer für Dinge einsetzen, die nicht wirklich Lösungen bringen, die nicht wirklich nach vorne bringen, die nicht wirklich Dinge verändern, sondern wir wollen verstehen einfach, worum geht es? Jemand hat mal diesen wunderbaren Satz gebracht, den finde ich sehr, sehr tief und ich weiß, wenn ich den jetzt ausspreche, den verstehen wir nicht auf Anhieb, aber man kann sich Zeit nehmen, darüber nachzusinnen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Okay, ich schreibe es einfach auf und mach später Klick. Für eine systematische Gebetsarbeit, die Gott benutzen kann, um seine Ziele zu erreichen, braucht es ein gesundes Fundament, ein Fundament von gesunder Lehre. Paulus schreibt immer wieder von dieser gesunden Lehre. Was ist die gesunde Lehre? Die gesunde Lehre ist das, was die Apostel gelehrt haben. Das ist die gesunde Lehre. Und die gesunde Lehre hat ein wichtiges Merkmal. Sie mehrt die Furcht Gottes. Sie führt zur Furcht des Herrn, zur Ehrfurcht. Lehre, die nicht die Ehrfurcht vor Gott vermehrt, ist keine gesunde Lehre. Ganz gleich, was für interessante und faszinierende Dinge da entwickelt werden. Es braucht wirklich Furcht Gottes. So, wenn Gott ruft zum Gebet für sein Reich, dann braucht es ein Fundament von Verständnis, worum geht es überhaupt und was sind die Dinge, die Gott hier erreichen will und was sind die Dinge, die er beseitigen muss und beseitigen will. Ohne ein gesundes Fundament kann es keine effektive, systematische Gebetsarbeit geben. Das ist unmöglich. Ja. Wenn wir begreifen, zum Beispiel, dass dieses Programm der falschen Einheit, diese Ökumene, dass das nicht von Gott ist, nicht vom Heiligen Geist ist, werden wir ganz anders beten, als viele im Land, die glauben, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir werden total anders beten. Ja? Und deswegen ist es wichtig, in den grundlegenden Dingen mit deinem Gebetspartner oder mit deiner Gebetsgruppe übereinzustimmen. Wie können wir zusammen beten, wenn wir in so grundlegenden Fragen, das ist das Werk des Heiligen Geistes, nein, das ist ein Werk der Finsternis, wie können wir da übereinstimmen? Für was wollen wir da beten? Ja. Wenn da jemand glaubt, die Babybesprenkelung ist von Gott und ist akzeptiert von Gott und gesegnet, der wird ganz anders beten als jemand, der glaubt, das ist eine der größten religiösen Lügen, die verbreitet werden und die Menschen in Gefängnisse stecken, nämlich in kirchliche Systeme, die weit weg sind vom Wort Gottes. Der wird total anders beten. Ja? So, wir müssen schauen, mit wem wir zusammen beten und dass wir ein Fundament haben, dass wir ein Verständnis haben und dass wir an einem Strang ziehen und dass wir in eine Richtung gehen. Ja? Das ist extrem wichtig. Ja. Und das Evangelium ist radikal. Und radikal, das kommt von radis und das ist lateinisch und das heißt die Wurzel. Und das Evangelium geht an die Wurzel. Das Evangelium kümmert sich nicht um die letzten Ausprägungen und die letzten Früchte, ja, sondern das Evangelium versteht, wenn der Baum schlechte Früchte bringt, dann kümmern wir uns nicht darum, die schlechten Früchte irgendwie einzusammeln, sondern dann hauen wir ihn in der Wurzel ab und pfropfen einen neuen Baum. Und der ist ein guter Baum und der wird gute Früchte bringen. So, es muss an die Wurzel gehen. Die Gebetsarbeit muss sich mit den Wurzeln beschäftigen und muss von daher die Probleme lösen. Sonst können wir viel, viel Zeit verschwenden. Und ich weiß, es gibt Gebetsgruppen, da gibt es dann so Aufrufe, in unserem Stadt soll eine Moschee gebaut werden. Jetzt lass uns beten, um das zu verhindern. Und lass uns beten, dass der Turm nicht so hoch wird wie unser Kirchturm. Oder irgendwie solche Geschichten. Ihr Lieben, das ist sinnlos. Oder da soll ein Bordell eröffnet werden und dann beten alle gegen das Bordell. Natürlich ist ein Bordell nicht nach dem Willen Gottes. Und auch, dass Moscheen gebaut werden, von denen diese Lüge verbreitet wird, Allah ist groß und Allah ist Gott, das ist nicht der Wille Gottes, natürlich nicht. Aber das sind Auswirkungen von etwas viel Tieferem und wir müssen an die Wurzel gehen. Und wenn wir verstehen, worum es geht, dann werden wir effektiv beten. So, ich möchte einmal noch in Erinnerung bringen, wir haben sie eigentlich schon erwähnt, die wesentlichen, wichtigen Ziele Gottes, die müssen wir vor Augen haben und von daher unser Gebetsleben gestalten. Was sind die Ziele Gottes? Lass mich drei nennen. Das erste Ziel ist die Wiederherstellung der Gemeinde als eine reine Braut für seinen Sohn, die er als Lohn für seinen Gehorsam bekommt. Ich eifere euch mit Gottes Eifer, sagt Paulus, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau dem Christus zuzuführen. Das ist der Eifer Gottes für den Sohn und dieser Eifer wohnte in Paulus und er hatte das Ziel, Jesus soll eine reine Braut bekommen. Epheser 4, 25, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige. Nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig und tadelig sei. Eine weitere Schriftstelle lese ich jetzt nicht nur zur Erinnerung, wir haben sie schon gelesen, Epheser 4, Abvers 11. Dort wird von der Reife gesprochen, von der Einheit des Glaubens, von der Erkenntnis des Sohnes Gottes. So, der Herr ist dabei, die Gemeinde zu reinigen. Das ist ein Prozess, der läuft schon seit 500 Jahren. Die Reformation war der Durchbruch. Die Gemeinde hat in großer Herrlichkeit begonnen, in großer Kraft und in großer Einheit. Und Gott konnte die Botschaft der Gemeinde in machtvoller Weise beglaubigen. Und sie hat eine rasante Ausbreitung erfahren in der gesamten damaligen Welt. Und es ist einfach enorm, was dort in 2-3 Jahrhunderten passiert ist. Aber dann kamen Ideen aus der griechischen Philosophie herein, heidnische Elemente von Babylon. Und dann ging es bergab und bergab und bergab, bis das eben dieser Tiefpunkt erreicht, bei dem wir das finstere Mittelalter nennen, wo das Evangelium nicht mehr vorhanden war, wo Leuten in Latein irgendwas erzählt wurde, was kein Mensch verstanden hat, wo die Leute aufgefordert wurden, für Geld Erlass ihrer Sündenstrafen zu bekommen und all diese schrecklichen Dinge, die da gewesen sind. Und dann brach das Licht durch. Und der Heilige Geist stellte diese Wahrheit auf den Leuchter wieder. Der Gerechte lebt aus Glauben. Und dann brach das durch und die Reformation kam mit ihren Grundsätzen. Die Schrift ist gültig und nicht irgendetwas anderes. Und nur durch Glaube sind wir errettet und alles ist Gnade und es geht nur um Christus. Das waren die Grundsätze der Reformation und dann fing es von da an, dass aufgebaut wurde und dass Wahrheiten, die immer in der Bibel standen, aber verschollen waren, wieder entdeckt wurden und wieder anerkannt wurden. Und das war nur der Anfang und es ging weiter mit Verständnis über Heiligung und Verständnis über, wir haben die Nationen zu erreichen. Das war völlig verloren alles. Und dann gab es diese Erweckung bei Zinzendorf und sie haben verstanden, Gott will das Evangelium an die Enden der Erde bringen. Und sie haben angefangen zu beten und sie haben eine Gebetskette gehabt. Sie haben 100 Jahre gebetet, Tag und Nacht haben sie gebetet. 100 Jahre hat diese Gebetskette angehalten. Und Missionsexperten sagen, das war die Geburtsstunde der Weltmission. Weil als sie gebetet haben, irgendwann kamen sie auf die Idee, es reicht nicht aus zu beten, dass die Nationen den Herrn erkennen. Wir müssen Menschen dorthin schicken. Und dann haben sie Menschen geschickt. Und die gingen nach Indien, die gingen in die Karibik, die gingen in die entlegensten Orte dieser Welt. Fantastisch, was da gewesen ist. Und so wurde eine Wahrheit nach der anderen entdeckt. Wir können zurückschauen und sagen, wieso hat man das Jahrhunderte nicht gesehen, dass das Evangelium allen Nationen verkündet werden soll. Da war eine Decke der Finsternis drauf. Und 20 Jahre von heute werden wir bestimmte Dinge vertreten und dafür einstehen, die wir heute nicht sehen. Wir schauen zurück und sagen, wie kann das sein, dass 2017 es nicht einen massiven Schrei gab? Gott, gib uns Apostel und Propheten zurück, weil ohne das kann das Werk nie geschehen. Wie kann das sein, dass die charismatisch-pfingstliche Bewegung seit 40 Jahren kein Interesse hat am apostolischen Dienst? Wie kann so etwas sein? 20 Jahre später, die Neubekehrten werden sagen, hattet ihr keine Bibel, konntet ihr nicht lesen? Die Decke wird nur nach und nach durchlöchert und angehoben und das Licht scheint graduell. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Bis vor 60 Jahren haben die Menschen aus einem Gesangbuch gesungen. Und als das dann anfing, hey, Gott ist ja hier. Der sieht mich ja. Und ich tue, was die Bibel sagt. Ich hebe meine Hände hoch. Das war eine Revolution. Dafür habe ich noch Haue gekriegt in der Baptistengemeinde vor 40 Jahren. Ja, das kann sich heute keiner vorstellen, dass man für Hände heben Haue kriegt. Ja, das ist doch normal, steht doch in der Bibel, machen wir doch alle. Nein, es ist ein Prozess, dass das Licht scheint und wir auf einmal sehen, hey, wir waren gefangen in einer menschengemachten Religion. Wir haben mehr Menschengebote geachtet als das Wort Gottes. Und so kommen wir heraus und in dem Maße, wie die Gemeinde Licht vom Heiligen Geist bekommt und gehorsam ist, legt sie Stück für Stück die Lügen ab und kommt aus all den Dingen raus, die nie von Gott gewesen waren, die Gott nie gesagt hat, dass wir benutzen sollen. Und das ist ein Prozess, bis wir entdecken, die Lügen der Psychologie oder heutzutage jetzt auch schon der Esoterik in der Seelsorge. Es ist ein Prozess, diese Dinge zu erkennen und abzustreifen. Es ist ein Prozess zu erkennen, Leiterschaft ist etwas total anderes als weltliches Management. Und warum brauchen unsere Leiter Managementseminare? Sie brauchen Weisheit von Gott im Heiligen Geist. So sind in vielen, vielen Stellen Dinge aus der Welt, Dinge vom Teufel in die Gemeinde hineingekommen. Und wir haben gedacht, wir können mit den Dingen des Teufels das Reich Gottes bauen. Aber man sieht das nur Stück für Stück und wir sind in diesem Prozess. Und eine Lüge nach der anderen wird offenbar und wird demontiert. Und wir bekommen Licht und wir reinigen uns und wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Bis zum Schluss alle Flecken und Runzeln beseitigt sind und die Gemeinde herrlich ist. Und Beter müssen diese Perspektive haben. Du musst in der Bibel sehen. Das ist nur eine Schriftstelle von etlichen. Du musst in deiner Bibel sehen, das ist, bevor Jesus wiederkommt, diese herrliche, reine, einige von Gott massiv mit Power beglaubigte Gemeinde geben wird. Wenn du das nicht siehst im Wort, wird Gebetsarbeit sehr, sehr mühsam sein. Aber wenn du dieses Ziel siehst im Wort, dann bist du motiviert und dann weißt du, auf was du zugehst. Und vor allen Dingen, du weißt, wofür du dich einsetzt. Das wird tatsächlich kommen. Halleluja, Halleluja. Offenbarung 19, Vers 7 und Vers 8. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Hier ist die Vorbereitung der Braut abgeschlossen. Und deswegen kann die Hochzeit stattfinden. Es wird keine Hochzeit stattfinden, bevor die Braut sich nicht bereitet hat. So, es gibt einen Tag, wo dieser Prozess beendet ist und wo die Gemeinde in völliger Übereinstimmung mit Gott ist und wo sie liebt, was er liebt und wo sie hasst, was er hasst. Wo das Herz der Braut in Übereinstimmung ist mit dem Bräutigam und mit dem Heiligen Geist. Und wo diese Sehnsucht jetzt nach dieser Hochzeit, dieser Vereinigung, dann endlich erfüllt wird. Der Geist und die Braut zusammen in gleicher Intensität, in gleichem Eifer, mit gleicher Sehnsucht, sie rufen, komm, Herr Jesus. Und wenn dieses Verlangen der Gemeinde auf dem Höhepunkt ist und nicht mehr weiter gesteigert werden kann, dann wird er kommen. So, die Schrift sagt uns, es gibt diese reine, herrliche Braut. Die ist nicht da, aber die wird kommen. Und wir sind heute in manchen Dingen, oder Teile der Christenheit sind in manchen Dingen heute weiter als vor 50 Jahren. Im Großen und Ganzen haben wir heute mehr Probleme, nach meiner Einschätzung, als vor 40 Jahren. Das Maß an Verbindlichkeit, das Maß an Ernsthaftigkeit, das Maß an Klarheit ist heute in der Breite viel, viel, viel niedriger als vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren war es eine extreme Seltenheit, von Scheidung unter Leitern überhaupt zu hören. Das war etwas, das war ein Skandal und das war eine seltene Ausnahme. Heute hörst du das an allen Ecken und Enden. Und vor allen Dingen, was ich so schockierend finde, da können große Leiter sein und sie verlassen ihre Frau und ihre Kinder und gehen mit der Sekretärin oder der Lobpreisleiterin. Und sie bleiben große Leiter. Und niemand nimmt daran Anstoß und niemand sagt, hallo, wo geht denn sowas? Was ist denn das für ein Vorbild? Wie kann denn das sein? Die Bereitschaft, Sünde als normal hinzunehmen, ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Letzten 20 Jahre vielleicht. Die Bereitschaft, schreckliche Dinge, die das Wort Gottes verurteilt, als normal anzunehmen und zu sagen, naja, das ist nun mal so. Es gibt sicherlich, und ich weiß von keinen Untersuchungen, aber es wird sicherlich inzwischen so sein, dass die Scheidungsrate unter den Christen schon sehr stark das Niveau annimmt, wie es in der Welt ist. In Amerika ist es schon soweit. Und wir hinken immer ein bisschen hinterher. Und das wird hier auch kommen. Und woran liegt das? Wo kommt diese Epidemie von Scheidungen her? Ganz einfach, weil wir nicht mehr das Evangelium verkündigen und glauben und praktizieren. Ganz einfach. Du sagst, dann machst du es dir aber sehr einfach. Nein, es ist so. Wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht vollbringen. So, wenn Mann und Frau im Geist wandeln, sich einander unterordnen, einander schätzen, einander dienen, einander segnen, einander vergeben, wie um alles in der Welt wollen die eine Scheidung hinkriegen? Das geht doch gar nicht. Das geht nur, wenn einer oder beide im Fleisch leben. Auf andere Art und Weise ist das nicht möglich, weil Fleisch bringt Streit und Manipulation und Kontrolle und all diese schrecklichen Dinge. Das alles kommt aus dem Fleisch. Aber wenn wir im Geist wandeln, dann haben wir Frieden. Und das ist nach der Bibel normal. Das soll herrschen in der Gemeinde. Eines Sinnes sein, im Frieden sein, miteinander. Das ist göttlicher Standard. Manchmal rede ich mit Leitern und ich rede über Einheit im Ältestenteam. Und dann sagen diese Pastoren, das gibt es doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Wie sollen 4 oder 5 verschiedene Persönlichkeiten total eins sein? Das gibt es doch gar nicht. Paulus hat den Glauben, dass ganze Gemeinden eins sind. Und diese Pastoren haben nicht mehr Glauben, dass 4 Leute eins sein können. Wir sind so weit weg von den Standards. Wir lesen diese Dinge, aber wir kommen ja auf die Idee, das ist wirklich so gemeint. Das ist wirklich Gebot und Verheißung zugleich. Und Gott ist willens und entstande, uns dahin zu führen. Der Unglaube grassiert. Okay. Gehen wir weiter. Ich habe noch viel vor. Zweiter Aspekt oder zweites großes Ziel Gottes. Das war jetzt das Ende, aber davor die Wiederherstellung der Gemeinde als ein machtvolles Instrument. Die Gemeinde soll mit großer Kraft, mit Beweisen, mit Beweiskraft, so sagt es das Wort Gottes, der Welt zeigen, wer Gott ist. Nicht nur darüber reden, ihn zeigen. So wie wir das sehen in der Apostelgeschichte. Was sagen da die ärgsten Gegner des Evangeliums? Was sagen da die religiöse Elite? Dass ein Wunder geschehen ist, ist allen kund zu Jerusalem. Und wir können es nicht leugnen. Ihre schlimmste Theologie reicht nicht aus, dieses Wunder wegzuerklären. Sie können nichts tun, sie müssen kapitulieren. Es ist Gott gewesen, der es getan hat. Und die ganze Stadt weiß es. Und wenn du einmal Berichte von Erweckungen liest, und ich glaube, das ist wie so Zeichen von Gott. Hey, guck, das kann ich tun. Dazu reicht meine Kraft aus. Ja, dann sehen wir immer wieder, dass es Bewegungen gegeben hat, die meisten nur sehr kurz angehalten haben, aus bestimmten Gründen. Wo aber gesehen werden kann, Gott kann ganze Gegenden erschüttern und transformieren und er kann Beweise seiner Macht liefern. Weltliche Historiker geben zu, dass die Erweckung in England unter Wesley England vor der Revolution bewahrt hat, wie sie Frankreich erleben musste. Das sagen weltliche Historiker. Das ist die Macht Gottes, den Feind aufzuhalten und den Standard wieder aufzurichten und zu sagen, Gott ist lebendig. Und wenn man solche Berichte liest, leider ein Großteil dieser Berichte sind auf Englisch, aber das ist so inspirierend, das ist so ermutigend. Und für mich sind das nur kleine Zeichen, Hinweise, Prophetien sozusagen, auf ein letztes globales, machtvolles Wirken des Heiligen Geistes. Denn die Bibel sagt uns am Ende der Tage, dann, wenn es am allerschlimmsten ist, in einer Zeit der Bedrängnis, die niemals vorher gewesen ist und niemals danach sein wird, in dieser schlimmsten Zeit, in der Tod allgegenwärtig ist, wird eine riesige Schar von Menschen aus allen Nationen, auch Österreicher, auch Deutsche, auch Schweizer, werden gerettet werden. Eine riesige Zahl von Menschen in einem ganz kurzen Zeitraum. Die Herrschaft des Antichristen sind nur 7 Jahre. Und höchstwahrscheinlich betrifft das die letzten Jahre, so noch weniger als 7 Jahre. Und da wird diese Ernte eingebracht. Und der Herr muss die Gemeinde vorbereiten und muss ein mächtiges Werk tun in ihrem Verständnis, in ihrer Art und Weise, wie sie lebt und so weiter und so weiter. Es braucht eine Vorbereitung. Die Gemeinde soll ein mächtiger Partner in der Hand Gottes werden. Und vor allen Dingen die Macht Gottes wird freigesetzt durch Gebet. Jesus sagt, die Gemeinde ist ein Gebetshaus für die Nationen, ein Haus des Gebetes. Jesaja 41, 15, ich mache dich zu einem neuen, scharfschneidigen Dreschwagen. Du wirst Berge zerdreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Von was redet das? Genau das, wovon wir hier reden. Festungen, Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes, werden runtergerissen. Es gibt Ideen, Philosophien, Lehren, Theologien, die kommen direkt aus der Hölle. Und was tun die? Die verhindern die Erkenntnis Gottes. Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Und wenn einmal ein Tag kommt, wo flächendeckend dieser Planet die Erkenntnis Gottes haben wird, dann bedeutet das, diese Höhen müssen vorher runtergerissen werden. Solange die Höhen da sind, werden sie die Erkenntnis Gottes verhindern. Aber das Land wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und diese Höhen müssen runtergerissen werden. Und die Gemeinde hat diesen wesentlichen Aspekt ihrer Berufung noch gar nicht verstanden. Einige wenige beschäftigen sich damit und werden von den anderen verspottet oder angefeindet oder verleumdet oder irgendwas. Aber im Großen und Ganzen, die Gemeinde hat noch nicht verstanden, was Paulus sagt, dass wir gegen diese Geister zu kämpfen haben. Sie haben sogar Theologien, die erklären, dass das nicht nötig ist. Sie würden nie offen sagen, Paulus hat sich geirrt. Aber das ist die Quintessenz ihrer Lehre. Ja. So, wir sind weit von unserer Berufung entfernt. Und die Art und Weise, wie wir zusammenkommen, wie wir Gottesdienste feiern und was da passiert, wird sich radikal verändern. Und du weißt nicht, bin ich jetzt im Lobpreis-Gottesdienst, bin ich jetzt in der Fürbitte? Oder ist das hier geistlicher Kampf? Das geht alles ineinander über. Das ist alles in einem Ding. Und wo ist das Modell? Die Hütte Davids. Wenn wir Zeit hätten, wir könnten noch 2-3 Stunden über Hütte Davids sprechen. Und ich erwähne das einfach nur und nimm dir Zeit und studiere dieses Konzept. Die Wiederherstellung der Hütte Davids. Was für ein gewaltiges Konzept. Und die allermeisten Gemeinden, die ich kenne natürlich nicht alle, aber die allermeisten Gemeinden, die ich kenne, haben noch nicht mal etwas gehört von Hütte Davids, geschweige denn, dass sie erste Schritte gehen, da hineinzukommen und verstehen, das ist die Art, wie sie Gott dienen sollen. Okay. Wenn wir den Gebetsdienst von Paulus anschauen, dann sehen wir, sein Schwerpunkt war das Vorankommen und die Reife der Gemeinde. Wenn du seine Gebete studierst, du findest nicht ein einziges Gebet dafür, dass zum Beispiel die Christenverfolgung aufhören soll, die sie so massiv erlebt haben. Die haben gar nicht dafür gebetet. Ja, warum nicht? Warum hat Paulus sich dafür gebetet? Es ist doch schrecklich, was da passiert ist. Weil er gewusst hat, es gibt etwas Wichtigeres. Wenn die Gemeinde schnellstmöglich in die Reife kommt, dann kann man diese Geister lähmen, die dort Politiker und Kaiser inspirieren, diese schrecklichen Dinge zu tun. Das ging an die Wurzel und nicht an die Früchte. Du findest kein Gebet bei Paulus, dass Sklaverei aufhören muss, wiewohl Sklaverei total dem Wesen Gottes widerspricht. Aber später siehst du, dass auf einmal Licht kommt und dass Menschen anfangen zu beten und zu kämpfen und dafür arbeiten, dass Sklaverei zu Ende kommt. Und wenn du Geschichte ein bisschen weißt, dann weißt du, dass es die Initiative eines wiedergeborenen Mannes Gottes war, der ein Parlamentarier war in England, und durch ihn ist die Sklaverei abgeschafft worden. Er hat sein Leben gegeben für dieses eine Ziel, hat sein ganzes Leben gekämpft und hat Rückschläge nach Rückschläge erlebt. Und am Ende hat er es erreicht. Und wenige Tage nachdem das Gesetz erlassen wurde in England, dass Sklaverei geächtet ist und verboten ist, ist er gestorben. Ziel erreicht, ab nach Hause, Feierabend. Halleluja, Halleluja. Wunderbar. So, es gibt Prioritäten im Reich Gottes. Es gibt Dinge, die sind ganz vordringlich, und es gibt andere Dinge, die sind auch wichtig, aber nicht so wichtig wie die ganz großen Dinge. Und deswegen, wir haben es schon gesagt, lasst uns diese Gebete von Paulus beten. Epheser 1, 15 folgende, Kolosser 1, 9, Epheser 3. Das sind Gebete, die hat der Heilige Geist gegeben. Die sehen nicht so aus, als wenn die was mit deinem Leben zu tun haben. Wenn du zum ersten Mal Epheser 1 liest, du denkst, ja meine Güte, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen soll. Und was nützen mir solche Gebete? Das Ziel dieser Gebete ist, dass Reife kommt durch Erkenntnis Gottes. Wenn wir Gott erkennen, wie er ist, können wir ihm vertrauen. Und dann sind deine Finanzen geregelt. Und alles andere wird auch geregelt. Das ist das Zentrum, Gott zu erkennen. Um das geht es. Petrus sagt, letzten Vers in seinem zweiten Brief, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachst. Wir müssen wachsen. In der Gnade, das heißt in der Fähigkeit, uns mehr beschenken zu lassen, damit wir mehr tun können und Größeres tun können für den Herrn. Was ist mit dieser Verheißung? Jesus sagt, wir werden größere Dinge tun als er. Wann wird denn das erfüllt? Wenn die Gemeinde sich reinigt, wenn die Gemeinde in den Plan Gottes kommt, wenn die Gemeinde aufhört, Händchen zu halten mit dem Teufel und Prinzipien und Methoden und Kräfte und Lehren und Ideen und Werte aus der Welt sich borgt und denkt, damit kann sie Gemeinde bauen. Und unser Gemeindesystem ist voll von diesen Dingen. Ich habe es schon viele, viele Male erwähnt. Es ist ein Phänomen, mit welcher Selbstverständlichkeit wahrscheinlich mehr als 95% der Gemeinden von Pastoren geleitet werden. Und niemand macht sich Gedanken. Und wenn du sagst, Leute, habt ihr schon mal eine Gemeinde im Neuen Testament gesehen, die von einem Pastor geleitet wird? Die schauen dich an, nicht begeistert. Boah, Offenbarung. Du hast das Gefühl, da klappt schon das Messer auf in der Tasche. Die wollen das gar nicht hören. Die sind überhaupt nicht interessiert daran. Und sie dressieren ihre Pastoren in den Pastorenausbildungsstätten wieder auf dieses alte System. Und es ist so offensichtlich, dass die One-Man-Show nicht funktioniert hat und niemals funktionieren wird. Und dass Gott etwas ganz anderes hat. Und dass die Weisheit Gottes da ist in einem Team. Weil Team funktioniert nur im Heiligen Geist. Wenn sie sich einander unterordnen und in Demut den anderen höher achten als sich selbst. Die One-Man-Show, die funktioniert auch im Fleisch. Aber die Gemeinde wird im Geist gebaut und nicht mit menschlicher Weisheit. Menschliche Weisheit ist der schlimmste Feind für die Gemeinde. Weil menschliche Weisheit sich so christlich tarnen kann und alle christlichen Vokabeln benutzt. Und wenige haben die Unterscheidung zu sehen, dass es einfach Weisheit aus der Hölle ist. So. Und noch ein drittes großes Ziel will ich nennen, dem alle anderen Ziele dann untergeordnet sind. Das haben wir schon erwähnt, das kann ich jetzt kurz machen. Es geht um die Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden. Die Gemeinde hat die Aufgabe, das Kommen des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen. 2. Petrus 3, Vers 11 bis 13. Und wie du selber bestätigen kannst, in den allermeisten Gemeinden, die du je besucht hast, spielt das Thema Jesus kommt wieder und wir müssen dafür arbeiten, dass er wiederkommt, spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Du hast dieses Thema nicht in der Verkündigung, du hast es nicht in den Liedern, du hast es nicht in den Gebeten, du hast es nicht in den Gesprächen. Wir sind weit weg von unserer eigentlichen Bestimmung. Warum? Weil wir nicht auf den Herrn schauen, weil wir nicht auf das Wort schauen, sondern einfach nachplappern, was irgendwelche Leute erzählt haben. Und dann geht es um Gemeindewachstum. Wo hat Paulus jemals gebetet oder erzählt, dass es um Gemeindewachstum geht? Es ging ihm immer um Qualität, weil er gewusst hat, wir kümmern uns um Qualität, Gott wird sich um die Zahlen kümmern. Aber wenn wir uns um die Zahlen kümmern, bleibt die Qualität auf der Strecke. Ja? Dann ist die Gemeinde groß, aber so flach. Und da ist keine Klarheit, da ist keine Reinheit, da ist keine Trennung von der Welt. Und da sind die ganzen Dinge aus der Welt mitten in der Gemeinde. So, das sind die großen Ziele. Und um die geht es. Woran liegt das überhaupt, dass dieses Verlangen, dass Jesus wiederkommen soll, nicht da ist? Das liegt daran, dass wir nicht mit ihm übereinstimmen, dass wir nicht lieben, was er liebt, dass wir nicht hassen, was er hasst. Wenn wir wirklich die Gesetzlosigkeit und die Ungerechtigkeit hassen würden, dann würden wir sein Kommen herbeisehnen. Aber stattdessen sind Dinge wie Verleumdung und Lügen und böse Dinge weiterzuerzählen über andere Christen, über Diener, ist es für viele normal. Und wenn du dann mal intervenierst, dann erlebst du, wie der Verleumder geschützt wird, nicht der, der verleumdet wird. Ich kenne Situationen, da wurden Gerüchte erzählt und jemand konfrontiert und sagt, wer sagt das? Ja, das möchte ich jetzt nicht sagen. Der Verleumder wird geschützt, nicht das Opfer. Der Verleumder, es ist alles verkehrt rum. Unsere Welt ist verkehrt. Aus Opfer werden Täter und aus Täter werden Opfer. Es ist alles verdreht. Warum? Weil wir Gott nicht wirklich kennen. Weil wir keine Weisheit oder viel zu wenig Weisheit vom Himmel haben. Wenn wir Gott erkennen würden als den Gott des Rechts, der kommt, um das Recht aufzurichten, weil er es nicht mit ansehen kann, diese Unterdrückung und diese Ungerechtigkeit, die im Kleinen und im Großen tagtäglich auf diesem Planeten passiert. Wenn wir diesen Gott kennen würden, würde sein Eifer in uns sein und wir würden anfangen zu schreien, komm, Herr Jesus, komm. So die Erwartung seiner Wiederkunft hängt zusammen mit wirklicher Erkenntnis seines Wesens. Ein Gott des Rechts ist nicht bekannt. Und vielleicht beim nächsten Bibelstudium, nimm mal das Wort Recht und schau mal durch deine Bibel. Du wirst überwältigt sein, wie viel du dort findest im Zusammenhang mit dem Wesen Gottes. Er liebt das Recht. Wir sind seine Nachahmer und wir sollen lernen, das Recht zu lieben. So, die Gemeinde muss in Übereinstimmung mit dem Herrn kommen. Und das alles geschieht durch Gebet. Ja. Wie wird die Gemeinde verändert? Jesus hat gebetet, heilige sie durch die Wahrheit, die Gläubigen. Dein Wort ist Wahrheit. Jede Veränderung, jeder Fortschritt in Reinigung und Heiligung kommt nur durch Wahrheit zustande, die der Einzelne oder eine Gemeinde auf einmal sieht. Und sagt, meine Güte, wie konnten wir das all die Zeit vergessen? Wieso haben wir das nicht auf dem Schirm gehabt? Jetzt sehen wir es ganz klar. Und diese Wahrheit verlangt von uns, dass wir Dinge, die wir bisher als wahr gesehen haben, aber mit dieser Wahrheit nicht übereinstimmen, dass wir sie hinter uns lassen und dass wir sie entsorgen und dahin tun, wo sie hingehört. So, um Veränderung zu erleben, braucht es Durchbrüche der Wahrheit. Gott verändert durch Erkenntnis der Wahrheit. Die Hilfe Gottes kommt nicht direkt, die kommt immer durch Erkenntnis der Wahrheit. Gott will, dass alle Menschen geholfen wird oder dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist eine Schriftstelle von vielen, vielen, die einem bestimmten Muster folgen. Zwei Dinge werden aufgezählt und das zweite ist die Erklärung von dem ersten. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und wie kommt die Hilfe zustande? Indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Hilfe Gottes kommt durch Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Das betrifft nicht nur die Gemeinde und ihre Struktur und ihre Methoden. Das betrifft auch das einzelne Leben. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, immer wieder wird er uns Dinge aufzeigen, die für uns normal waren, die das im Fundament unseres Lebens verankert waren, auf dem wir unser Lebenshaus aufgebaut haben. Und auf einmal sehen wir, ich habe jahrzehntelang eine Lüge geglaubt. Das tut der Heilige Geist und wir sehen Wahrheit. Und jedes Mal, wenn wir Lüge im Lichte des Wortes Gottes erkennen und abtun, kommen wir wieder ein Stückchen weiter. Wir brauchen das Licht des Heiligen Geistes. Es braucht Klarheit, die die Dunkelheit vertreibt. Nur so kann es Veränderung geben. Und diese Wahrheit kommt durch den Heiligen Geist und durch Gebet. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er wird freigesetzt durch Gebet. Wie Paulus uns das zeigt, der Geist der Weisheit und der Offenbarung wird freigesetzt durch systematisches, anhaltendes Gebet. Und lass dich nicht belügen vom Feind. Ich kann doch jetzt nicht die nächsten Jahre im Epheser 1,15 beten, das wird ja langweilig. Das sagst du, weil du es nie probiert hast. Wenn du mit dem Heiligen Geist zusammenbetest, ich sage nicht, wir müssen unbedingt auf Lutherdeutsch die Verse irgendwie runtersprechen, aber wir verstehen die Inhalte. Es braucht den Geist der Weisheit und Offenbarung. Wofür? Gott zu erkennen. Was will Gott tun? Die Augen unseres Herzens erleuchten, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, dass wir erkennen, welcher Reichtum an Herrlichkeit schon in uns hineingelegt ist und dass wir erkennen, welche gewaltige Kraft er in uns investiert hat. Und wenn wir diese Dinge beten, für uns und füreinander, dann werden wir erleben, wie der Heilige Geist uns Rückenwind gibt und wie er uns motiviert. Genauso wie wenn wir solche Lieder singen wie vorhin. Es gibt mehrere Lieder, wo es diese Phrase gibt. Ich will dich sehen, ich will dich erkennen. Sing das mal händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist. Dann spürst du, genau das ist, was er für uns möchte. Das ist ihm so wichtig, dass wir Gott erkennen, wie er wirklich ist. Und aus unseren selbstgemachten Schablonen und Abziehbildern von einem falschen Jesus rauskommen und den Jesus der Bibel sehen, wie er wirklich ist. Das ist unser größter Mangel. Und Wachstum kommt durch Erkenntnis seines Wesens. Es gibt so wenig echte Demut im Volke Gottes, weil wir gar nicht wissen, wie die Demut Christi aussieht. Und wir haben religiöse Schablonen, religiöse Klischees. Und wir denken, das ist Demut. Und wir sehen nicht die Herrlichkeit Jesu in der Schrift durch den Heiligen Geist. Oder wir sehen es viel zu wenig, weil wir uns nicht danach ausstrecken. Aber wenn wir sagen, es geht darum, Jesus zu sehen. Es geht darum zu sehen, wie ist sein Herz, wie ist seine Haltung zum Vater. Was bedeutet das, wenn er sagt, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Und auch dann, wenn es ganz schwierig wird und wenn es viel kostet und nachher ihm alles gekostet hat, er ist niemals von dem abgewichen. Es ging ihm nie darum, sich zu verwirklichen oder seine Ideen irgendwie durchzusetzen. Es ging ihm immer nur darum, den Vater zu erfreuen. Diese Gesinnung ist in ihrer Schönheit und beeindruckenden Macht fast nicht vorhanden. Und darum ist in vielen Gemeinden Lobpreis so eine langweilige Sache. Und die müssen nach 12 Minuten aufhören, weil sie das nicht mehr ausstehen können, was sie da tun. Weil sie das nicht mit dem Herzen tun. Weil sie nicht ihr Herz geben. Weil sie nicht Gott suchen. Weil sie sich nicht nach ihm ausstrecken. Sondern einfach nur ein Programm machen. Und der Lobpreisleiter kriegt dann schon gesagt, bitte nur 12 Minuten. Ich will auch noch predigen und lassen das Vorprogramm kürzen, damit das Wesentliche kommt. Das Wesentliche ist, dass die Gemeinde Gott sieht. Das ist das Wesentliche. Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil man Gott dient. Aber da ist so wenig Freiheit für den Heiligen Geist. Das muss alles in einer Stunde irgendwie fertig sein. Oder vielleicht sogar in anderthalb Stunden, wenn es ganz gut läuft. Ja? Nimm dir mal Zeit oder guck mal, wenn du gerade dagegen bist. Geh mal an einem Sonntag nach Greiz. Da beten sie heftiger an als hier an einem normalen Sonntag. Denk nicht, der hat sich hier was ausgedacht und hier gibt er mal richtig Gas und zu Hause läuft das alles nach Plan oder so. Das ist intensiver und da ist mehr Gegenwart Gottes da, als wir hier haben. Auf einer regulären Art und Weise. Und da können ruhig Gäste kommen, das macht gar nichts. Die kommen auf eigene Gefahr. Wenn ihnen das zu lang ist, bitteschön, da ist die Tür, jeder darf gehen, ist alles freiwillig. Aber man ist nicht unter Druck, du, hier sind jetzt Fremde, die kennen das noch nicht. Und mit dem Händeheben, da haben die es überhaupt nicht. Und wir wollen die nicht verschrecken, die kommen aus der Kirche, dank sei Gott, dass sie mal gekommen sind. Aber jetzt wollen wir es ihnen ganz einfach machen. Nein, keinerlei Menschengefälligkeit, keinerlei Kompromisse. Wir dienen nämlich Gott und nicht Menschen. Und wenn Menschen daran Anstoß nehmen, dann sind es nur religiös geprägte Leute, die das Wort nie gehört oder nie angenommen haben. Ein Sünder von der Straße hat überhaupt kein Problem mit der Art, wie wir anbeten. Das könnte noch viel heftiger werden, der hat da gar kein Problem mit. Weil der kennt auch wilde Partys, zwar ein bisschen anders, aber da läuft das auch nicht alles so normal ab. Und viel Gemeindeleben ist unter der Knute des Geistes der Menschengefälligkeit. So, wir operieren mit Kräften der Finsternis und versuchen Menschen zu erreichen. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Das ist doch logisch, dass das nicht gehen kann. So. Ich habe gesagt, Fortschritt kommt, wenn die Wahrheit durchbricht. Und das heißt, wenn die Wahrheit bestehende Lügen demaskiert, offenbart. Und wir dann mit der Wahrheit gehen und die Lügen konfrontieren und die Lügen für das nehmen, was sie sind, nämlich Lügen. Weil vorher hat man geglaubt, das ist normal. Und wir alle haben solche Prozesse. Wenn du zurückschaust, ich weiß nicht, wie lange du schon gläubig bist, dann wirst du sehen, dass du früher Dinge glaubt hast, wo du denkst, ja meine Güte, wo habe ich denn das hergehabt? Ja. Ich kann mich erinnern, ich komme ja nicht aus einer christlichen Prägung, habe ich euch erzählt. Ja, und habe die Macht Gottes erlebt in meiner Bekehrung, habe den Heiligen Geist erlebt und so weiter. Aber dann, 15 Jahre später, als ich zum ersten Mal Lehre hörte über die Salbung, über das Wirken des Heiligen Geistes und hörte, der Heilige Geist fließt von deinem Leib zu Menschen, denen er dienen will. Das mögen Geistesgaben sein, das kann die Kraft zu heilen sein oder Dämonen auszutreiben oder was auch immer. Aber es ist der Heilige Geist von dir, der fließt zu Menschen. Durch Handauflegung, durch Wort, durch Befehl, wie auch immer. Vorher habe ich immer gedacht, der Heilige Geist kommt von der Zimmerdecke. Und dann hörte ich, der kommt von Menschen und durch deine Handauflegung überträgst du Kraft. Habe ich gedacht, das ist New Age, das kann nicht sein. Das ist nicht richtig. Oh, war ich da stark. Oh. Und dann habe ich die Bibel studiert. Und dann habe ich gesehen, aus der Mitte meines Leibes sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Menschen begehrten Jesus, sein Gewand anzuhören, denn Kraft ging von ihm aus, nicht vom Himmel, von ihm. Ja, aber es war Jesus und wir sind gesalbt und der Heilige Geist ist in uns und er fließt von uns. Und wenn er Menschen dienen will, dann fließt er durch dich. So, das ist ein Beispiel einer Tradition, einer Lüge, die ich geglaubt habe, obwohl ich nicht irgendwie christlich irgendwie erzogen wurde. Und es gibt viele, viele andere Beispiele von Lügen des Feindes, die wir in bester Absicht natürlich angenommen haben. Aber wenn das Licht scheint, müssen wir radikal sein. Und wir dürfen nicht sagen, das habe ich immer so geglaubt, jetzt sehe ich, in der Bibel ist das nicht so, aber ich habe es immer geglaubt, dann bleibe ich halt dabei. Das kann nicht sein. Wenn das Licht scheint, sind wir verantwortlich, mit der Lüge umzugehen und die Lüge Lüge zu nennen. Judas 3, Vers 4, wir werden aufgefordert, für den Glauben zu kämpfen. Warum? Weil sich Leute eingeschlichen haben, die ganz schreckliche Dinge tun, die die Gnade pervertieren. Und statt dass es eine Kraft ist, durch die wir heilig werden und verändert werden in das Bild Jesu, ist auf einmal die Gnade ein Freifahrtschein für die Sünde. Und Judas sagt, wir müssen kämpfen für den Glauben. Was heißt für den Glauben kämpfen? Falsche Gnadenprediger irgendwie abschießen? Nein, die Wahrheit hochhalten und ihre Lügen als Lügen brandmarken. Und die Leute auffordern, diese Lügen zu verlassen oder niemals diese Lügen anzunehmen. Für den Glauben zu kämpfen heißt, die Wahrheit hochzuhalten. Und wenn du an die Wahrheit glaubst und Liebe zur Wahrheit hast, dann kannst du nicht mit der Lüge so tun, als wäre sie auch gleichberechtigt neben der Wahrheit und sie wäre auch respektabel und sie wäre auch doch irgendwie wertvoll. Wie viele Leute, und auch hier unter uns, haben komische Gefühle bei dem, was ich gestern gesagt habe. Ich kann doch einem Katholiken nicht sagen, dass er in der Irre ist. Das ist doch sein Glaube, das glaubt er doch wirklich. Das ist doch für ihn ganz kostbar und wichtig. Da beleidige ich doch diese Menschen. Humanismus pur. Jesus hat Menschen mit falschen Ansichten konfrontiert und herausgefordert. In Liebe. Er hat sie nicht verachtet und verurteilt und ist gegen sie gegangen, aber er hat ihnen die Wahrheit gebracht und sie aufgerufen, umzukehren. So, wir haben lauter solche Bollwerke und Festungen und wir sollen kämpfen für den Glauben. Das heißt, die Wahrheit verteidigen, die Wahrheit hochhalten und das bedeutet auch immer die Lüge, Lüge zu nennen. Und das ist, was das Wort Gottes sagt, die Vernunftschlüsse zerstören, jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, jeden Gedanken gefangen nehmen, gegen die sich unter den Gehorsam Christi. Das ist unsere Aufgabe. Und Gott tut diese Dinge, die Werke der Finsternis zu zerstören, durch unseren Mund, durch gesprochene Worte, indem unsere Worte in Übereinstimmung sind mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes und wir in Kühnheit das Wort Gottes hochhalten und verkündigen und proklamieren. So will Gott handeln. Gott handelt durch gesprochene Worte. Und seine Jünger sollen in derselben Art und Weise handeln. Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt, dann könnt ihr sprechen zu diesem Berge. Hebt dich auf, stürzt dich ins Meer. Für was soll man Berge versetzen? Damit die Erkenntnis des Herrn sich ausbreitet. Dafür müssen wir Berge versetzen. Weg mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer, stand mal auf einem Autoaufkleber. Entschuldigung, jetzt haben wir hier die Österreicher unter uns. Das ist nicht wörtlich zu nehmen, das ist ein dummer Spruch, aber er beschreibt ganz genau, was im Geist wir tun. Wir reißen diese massiven Berge auseinander und wir machen alles platt und sagen, Gott muss gesehen werden. Und er kann nur gesehen werden, wenn die Lügen als Lügen erkannt sind. Solange die Lügen davor stehen, du kannst vor einem kleinen Hügel stehen, der ist 500 Meter hoch und du siehst dahinter den 7000er nicht. Habe ich mit eigenen Augen erlebt in Kirgisistan. Da sind Berge, die sind 7000. Du stehst vor einem Hügel, der ist 400 Meter hoch und du siehst nichts mehr dahinter. Die sind klein im Verhältnis zu den 7000ern, aber sie behindern doch die Sicht und die müssen weg. So, das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag, das ist unser Dienst. Dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht. Und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht mehr weichen, noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder von nun an bis in Ewigkeit, spricht der Herr. Jesaja 59, Vers 21. Das ist, wie Gott arbeitet, der Geist auf uns und Worte von Gott in unser Mund. Und die proklamieren wir, die erklären wir, die heben wir hoch. Das ist, wie wir Durchbrüche verschaffen für Wahrheit. Halleluja, Halleluja. Und weil wir alle zurückschauen können und haben solche Beispiele, wo wir früher mal religiösen Müll geglaubt haben und dachten, das ist die Wahrheit. Und jetzt wissen wir es besser und konnten diese Dinge ablegen. Deswegen können wir barmherzig sein und können wir Hoffnung haben für andere, die in den Ideen und Lügen und Täuschungen und religiösen Vorstellungen verhaftet sind, in denen wir auch einmal waren. Wir sind nicht die Letzten und wir haben auch noch nicht alles. Da sind noch viele andere gefangen und Gott will sie freisetzen. Habt ihr mal von Eta Linnemann gehört? Kennt jemand Eta Linnemann? Eine Professorin, Schülerin von Bultmann, weiß jemand, wer Bultmann ist? Einer der schrecklichsten Christenverführer, die Deutschland je hervorgebracht hat, der die ganze moderne liberale Theologie und dieses historisch-kritische Auseinandernehmen des Textes und all diese Dinge erfunden hat. Und sie war eine eifrige Schülerin von ihm. Und eines Tages ist das Licht gekommen und sie hat Jesus gesehen als Herrn, als das lebendige Wort. Sie hat sich bekehrt. Und dann hat sie einen Aufruf gemacht und hat gesagt, bitte alle meine Bücher verbrennen. alle meine Bücher verbrennen. Sie stieg die Karriereleiter hoch und hat die Spiele mitgemacht, die da unter der Theologenzunft so üblich waren. Und dann hat sie gesagt, alle meine Bücher sind Schrott. Und dann hat sie Studenten, die in diesen Dingen eingefangen werden sollen, geholfen, hat Seminare gemacht, hat Bücher geschrieben und erklärt, warum diese Bibelkritik verkehrt ist. Und Gott hat sie mächtig gebraucht. Ich habe einen Mann kennengelernt, der ist jetzt schon beim Herrn, er ist Klaus Jakob Hoffmann. Er war sein Leben lang treuer Pfarrer der evangelischen Kirche. Und kurz vor seiner Pensionierung kam das Licht und auf einmal hatte er die Wahrheit über die Taufe gesehen. Und hat sich taufen lassen und ist rausgeschmissen worden von seiner Kirche, der sein Leben lang gedient hat. Und er hat ein fantastisches Buch geschrieben, für mich eins der, vielleicht das beste Buch, das ich bis jetzt gelesen habe, dass die Irrtümer, die religiösen Irrtümer, alle offenbart anhand des Wortes Gottes, der Streit um die Taufe. Und das ist das umfassendste Buch, was ich kenne über die Taufe. Und wenn du das hast, dann hast du Klarheit über, wie es mit der Taufe aussieht und warum Bibelsprenkelung dir nichts nützt und nicht von Gott ist und keinerlei Wert hat. Und was tust du mit den Dingen, die keinen Wert haben? Du schmeißt sie weg, du verteidigst sie nicht mehr. Du schmeißt sie weg. Und wenn Menschen ihre Babytaufe verteidigen, dann nur deswegen, weil sie die Wahrheit nicht gesehen haben. Sie sind in der Lüge gefangen. Und dann helfen keine heftigen Diskussionen. Das bringt überhaupt nichts. Das bringt nur Streit. Da hilft nur eins, Gebet. Herr, öffne die Augen. Ich reiße diese Lügen runter, die diesen Menschen gefangen halten. Das ist, was Gott tun will. Da sind viele, viele andere, die gebunden sind und die geknechtet sind von Lügen des religiösen Systems. Galater 6, 9 bis 10, lass uns im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, nicht ermatten. Und lass uns nicht ermatten. No, wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen jedermann, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens. Das sind deine Brüder und Schwestern. Die sind nicht böse, die sind genauso verblendet, wie du vor ein paar Jahren auch warst. Und Gott hat dir Gnade geschenkt und Gott kann ihnen auch Gnade schenken. Mit dem Finger zeigen und verurteilen hilft ihnen nicht, aber zu beten, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt, das ist so wichtig. Und ich habe es schon gestern gesagt und ich sage es wieder. Ich glaube, dass es einen massiven Einbruch geben wird im evangelikalen Lager. Ich bin fest davon überzeugt, weil es dort Leute gibt, die wirklich Jesus mehr lieben als viele im pfingstlich-charismatischen Lager. Aber sie sind belogen worden, sie sind verblendet worden. Ihnen wurde eine Angst eingeredet vor dem Heiligen Geist. Ist das nicht ein Beweis, dass es den Teufel gibt? Wie kann das sein, dass ein Gläubiger, der die Bibel liest, Angst hat vor dem Heiligen Geist? Wenn man studiert, was der Heilige Geist tut, dann begreift man doch innerhalb von wenigen Stunden, Christ sein ohne den Heiligen Geist kann gar nicht funktionieren. Ich brauche den Heiligen Geist. Der gibt mir alles, was Jesus am Kreuz für mich erworben hat. Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Und diese Menschen lesen ihr Leben lang die Bibel und sie haben Angst vor dem Heiligen Geist, weil sie Menschenweisheit mehr glauben als dem Wort Gottes. Weil da Leute kommen, die sagen, vorsichtig, da gibt's den Schwarmgeist. Und der ist ganz gefährlich. Der ist gefährlich, weil der macht alles wie der Heilige Geist. Der gibt dir Liebe zu Jesus, Liebe zum Wort, Liebe zu evangelisieren. Alles genau wie der Heilige Geist. Das einzige Problem ist, er ist nicht der Heilige Geist, er ist ein böser Geist. Einen solchen Geist gibt es nicht. Der Heilige Geist ist einzigartig und niemals würde es einem Teufel einfallen, einen Menschen zu motivieren, mehr ins Wort zu gehen, einen Menschen motivieren, Jesus mehr zu lieben. An den Früchten erkennt man's. Und ein dämonischer Geist würde niemals einen Menschen motivieren, wirklich das Wort ernst zu nehmen. Weil dann wird er nämlich entlarvt werden und wird entmachtet sein. Ja. Aber sie glauben an diesen Geist und sie glauben in einer solchen abergläubischen Weise. Das kannst du dir nicht vorstellen. Als unsere Kinder klein waren, unsere erste Tochter, haben wir in eine christliche Schule gegeben. Und die wurde von lieben evangelikalen Geschwistern geleitet und viele Eltern waren auch da aus evangelikalen Kreisen. Und dann haben die Eltern einen Aufstand gemacht, weil sie herausgefunden haben, dass wir Charismatiker sind. Und sie haben Angst gehabt, dass beim Spielen unsere Kinder, ihre Kinder irgendwie anfassen und dann springt der Schwarmgeist über. Das kann man fast nicht glauben. Man denkt ja, sind wir im Mittelalter oder was ist hier los? Sie haben einen Glauben an einen Geist, der nicht in der Bibel vorkommt. Und dieser Geist kann etwas, was niemals ein dämonischer Geist kann. Ja? Da kann der schlimmste Hexer dich anfassen. Du bist Kind Gottes, du lebst in der Wahrheit. Da passiert überhaupt gar nichts. Höchstens zuckt er noch zurück und sagt, was ist das denn hier? Ja? Aber man glaubt an etwas, was gar nicht in der Bibel ist. Und das wird ein Riesenphantom. Und das beherrscht ihren Glauben. Das ist doch alles ein dämonischer Betrug. Was für ein Triumph des Teufels, es geschafft zu haben, Kinder Gottes Angst zu geben vor dem Heiligen Geist. Aber diese Lügen können gepackt werden, können gebrochen werden. Und wir können Freiheit aussprechen. Und wir können die Wahrheit aussprechen, dass der Heilige Geist ein guter Geist ist. Und wenn man um den Heiligen Geist bittet, kriegt man keinen Skorpion oder keine Schlange, sondern man kriegt eben den Heiligen Geist, weil Gott treu ist. Diese Wahrheiten, die müssen verkündet werden und die müssen erklärt werden, hinein in die unsichtbare Welt. Jesaja 42, Vers 22. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind in Löchern gefesselt und in Kerkern versteckt. Sie sind zur Beute geworden und kein Erretter ist da. Zur Plünderung und niemand spricht, gib wieder heraus. Was für eine Beschreibung. In Kerker, gefangen gehalten, gefesselt, zur Beute geworden. Das betrifft tatsächlich viele, viele Teile der Christenheit. Und dann steht hier, und niemand spricht, gib wieder heraus. Aber wenn wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist, wenn wir verstehen, was unsere Berufung ist, wenn wir verstehen, wie wir unseren Brüdern und Schwestern dienen sollen, wie wir für sie kämpfen sollen, dann sagen wir, doch, jetzt ist jemand da. Ich bin da, ich stehe auf und sage, Feind, gib wieder raus. Dieser Vers kann so nicht stehen bleiben. Ich fordere, die Gefangenen müssen freigesetzt werden. Ich tue das mit anderen zusammen. Und das nennt man Gebetskampf, das nennt man Fürbitte. Das ist, was wir tun. Wir fordern, wir erklären dem Feind nicht mehr, diese Dinge sind illegal, die sind verboten. Wir verbieten sie. Wir haben Macht, das zu verbieten, weil wir Kinder Gottes sind. Weil wir den Namen Jesu haben, weil wir Vollmacht haben, Kinder Gottes zu heißen. Oh, dieses Gebet inspiriert mich so. Oder dieser Aufruf zum Gebet. Es ist kein Gebet, es ist ein Aufruf zum Gebet bei Nehemia 4, Vers 14. Ich besaß und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und den Vorstehern zum übrigen Volk. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtbaren Herrn und streitet für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Halleluja. Das ist ein Aufruf. Wir denken an den großen Gott und wie mächtig er ist. Und er steht auf und die Feinde zerstieben, heißt es im Psalmen. Gott erhebt sich und seine Feinde zerstieben, wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt. Ja. Sie müssen zurückweichen. Sie haben keinerlei Kraft in sich, standzuhalten, wenn Gott aufsteht. Und Gott steht auf, wenn die Beter aufstehen. Gott steht auf, wenn die Beter aus ihren frommen, harmlosen, ach Herr, bitte mach doch, wäre doch schön und das wäre doch toll und wir wünschen uns und kannst du nicht mal. Wenn sie mit diesem Quatsch aufhören und anfangen zu beten, wie man in der Bibel gebetet hat. Hast du mal im Psalm gegeben? Gott, steh auf! Verschaff mir Recht! Da wird gefordert, ja, aber Gott ist doch Gott und wir dürfen doch nicht fordern. Wenn Gott gesagt hat, das will ich tun, dann ist es Unglaube, wenn du dann kommst und sagst, Herr, ich bitte dich, dass du vielleicht überleg mal, ob du das tun möchtest. Ich weiß ja nicht, ich will auch nicht zu viel verlangen, aber möchtest du das nicht vielleicht tun? Gott hat gesagt, ich tue es. Und dann kannst du nichts anderes tun, sagen, du hast gesagt, tu es. Und jetzt sind wir da, die Situation ist da, tu es, steh auf. Aber der Religiöse zuckt zusammen. Nein, so kann man mit Gott nicht beten. Aber schau dir an, Bücher über Gebet, wie Leute Durchbrüche erreicht haben, wie Menschen gebetet haben, die den Himmel heruntergebetet haben. Die haben nicht fromm und harmlos gebetet, die haben gewalttätig gebetet. Das Reich Gottes wird mit Gewalt angenommen. Wir erreichen Durchbrüche, indem wir entschieden sind. Das hat nichts mit Zorn zu tun oder Aggressivität. Das ist nicht die Gewalt, von der die Rede ist. Es hat etwas zu tun mit, ich bin nicht bereit, ein Nein zu akzeptieren. Eine innere Stärke, eine Entschiedenheit. Und das wirkt der Heilige Geist, wenn du Gebet studierst und wenn du schaust einfach, wie andere Menschen Durchbrüche erlebt haben, was die Verheißungen Gottes sind. Wenn Gott verheißen hat, dann können wir nicht kommen und sagen, Herr, wenn es dein Wille ist. Wenn Gott es verheißen hat, ist es sein Wille. Und wir können nichts anderes und wir dürfen nichts anderes erwarten. Okay, ein paar Minuten habe ich noch. Lasst mich einige, das ist auch nicht unbedingt jetzt die inspirierte Reihenfolge, aber einige Beispiele von Gedankenfestungen nennen, die uns hindern, die das Volk Gottes hindern, vorwärts zu kommen. Das erste in meiner Liste ist hier ein falsches Verständnis von Nachfolge. Dass nicht mehr das Kreuz gesehen wird, dass nicht mehr gesehen wird, wenn Jesus mich ruft, dann muss ich alles loslassen, meine Ideen, meine Erfahrungen, meine Theologien, meine Vorstellungen, meine Prägungen, meine Ansprüche, meine Rechte, meine Vorlieben, alles lege ich hin. Jesus sagt, wenn ich allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das schließt auch deine Finanzen ein, das schließt deine Zukunftspläne ein, das schließt alles mit ein. Wer das nicht akzeptiert, kann gar nicht Jünger Jesus sein. So fängt der Ruf zur Nachfolge an. Ja. Und dann ist Nachfolge ein Befolgen und Gehorchen der Wahrheit. Das ist so eine offensichtliche Aussage im Worte Gottes. Ich habe euch auch die Schriftstellen schon gegeben. Aber du findest haufenweise Christen, die das noch nie gesehen haben und akzeptiert haben. Wenn ich jetzt Jesus nachfolge, muss ich der Wahrheit gehorchen. Warum verteidigen sie ihre Bibelbesprenkelung? Warum wehren sie sich gegen das Sprachengebet? Warum wehren sie sich gegen den Zehnten? Weil sie immer noch das Heft in der Hand haben, weil sie immer noch sagen, ich will schon Jesus folgen, aber bitte so, wie ich das möchte. Aber Jesus folgen geht nur, wenn er vorangeht und wir gehen hinterher und er stellt die Bedingungen. Und die Nachfolge beginnt mit einer totalen Kapitulation. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Und dann muss im Alltag das durchbuchstabiert werden. Und da kommen wir in viele Situationen, wo unsere Gefühle uns was anderes erzählen, als das, was jetzt der Heilige Geist von uns will. Und wenn wir dabei bleiben, der Wahrheit zu gehorchen, dann passiert das, was die Bibel sagt. Wir reinigen unsere Seele durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. 1. Petrus, ich glaube, 1,12. Wir reinigen unsere Seele. Was wir haben, ist in großer Breite ein seelisches Christsein, wo die Seele nicht unterworfen wird dem Geist und wo die Seele immer noch dominiert und der Geist unterdrückt wird und nicht frei ist. Und das ist auch der Grund, warum so viel Unverständnis da ist, warum so viel Kinderkram da ist, weil man sich auf Peanuts stürzt und weil man meint, das ist jetzt das große Ding und jetzt müssen wir endlich mal allen sagen, dass Weihnachten dämonisch ist und das ist das Schlimme und wenn das aufhört, ist alles gut. Hallo, lass uns doch beim Wort bleiben und nicht über solche Dinge streiten, die keinerlei Bedeutung haben. Ich habe gestern mich darüber ausgelassen, aber irgendwie hat es nicht ausgereicht und heute Morgen finde ich einen Zettel natürlich anonym. Ich möchte das mal sagen, ich liebe keine anonyme Korrektur, weil ich möchte mit dem, der versucht, mich zu korrigieren, auseinandersetzen. Und vielleicht kann der, der mich korrigieren möchte, auch etwas lernen. Ja, so, ich liebe keine anonyme Korrektur. Da war eine Abhandlung über Weihnachten und der ökumenische Geist wirkt durch Weihnachten. Weil ja alle Konfessionen Weihnachten feiern, da siehst du, das ist Ökumene. Also, ich bin ratlos bei so viel Unwissenheit und so viel Unverständnis. Seelisches Christsein produziert Dinge hervor, die christlich sich anhören, aber nicht von Christus kommen. Und Paulus sagt, der seelische Christ vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der kann Bibel lesen ohne Ende. Aber er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er kann nicht vom Geist gelehrt werden, weil er in der Seele ist. Was braucht er? Er braucht das Kreuz. Er braucht Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und dann langsam kommt er raus aus den verkehrten Dingen, aus den verkehrten Prägungen, den verkehrten Ideen. Das ist der Weg. So wenn wir Nachfolge wirklich verstehen, wie sie in der Bibel beschrieben ist, wie Jesus sie verkündigt hat, wie die Apostel es dann ausgelebt haben, dann wachsen Menschen. Der Grund, warum so viel Kleinkinderkram ist, weil wir nicht wachsen. Und Menschen sammeln Erkenntnisse, aber es gibt keine Veränderung im Charakter. Jahrzehntelang bleiben sie Babys im Glauben. Aber wir sehen das, wenn man Menschen von Anfang an trainiert, es braucht nicht mehr als 3, 4, 5 Jahre und du hast stabile, gestandene Leute, die vom Heiligen Geist geleitet sind, die treu sind, die verlässlich sind, mit denen man arbeiten kann, mit denen man wirklich gehen kann, die bereit sind, Opfer zu bringen, die dienen wollen. 4, 5 Jahre, mehr brauchst du nicht. Und Menschen sind etabliert in der Wahrheit und dann gehen sie. Manchmal treffe ich Leute und dann habe ich nicht genug Geduld und ich sage, wie lange bist du schon im Glauben? Ja schon, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge. Ja, das ist dein Problem, du stehst. Oder manchen sage ich, wenn du schon 20 Jahre gläubig bist und diese Dinge nicht verstehst, dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, dann bist du faul. Das lieben die Leute nicht, aber ich versuche sie wachzurütteln. Und entlade nicht meinen Frust, ich versuche sie wach zu rütteln. Warum hat Jesus die Pharisäer mit solchen Worten schockiert? Weil er böse war? Weil er sie nicht geliebt hat? Er wollte sie wach rütteln, dass sie mal zum klaren Verstand kommen, dass sie sagen, hier ist ein Mann, der tut solche gewaltigen Dinge und das kann der nur tun, wenn Gott mit ihm ist. Und der ermahnt mich, ich sollte besser hören auf diesen Mann und ich sollte einmal das annehmen und prüfen, was der sagt und an mich heranlassen. Das ist die Idee dahinter, warum Jesus so scharf gewesen ist, so schockierend scharf gewesen ist mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Nicht, weil er böse war, weil er sie nicht mochte, weil er sie nicht wollte. Johannes 3, 36, kannst du gleich mal schauen, was du für eine Bibelübersetzung hast. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, in vielen Übersetzungen steht heute, zweimal glaubt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt. Im Griechischen steht das nicht zweimal glauben. Das zweite Wort heißt apaitreu und das bedeutet nicht gehorchen. Schau mal, was in deiner Bibel steht. Und dann siehst du, der Betrug geht schon hinein bis in die Bibelübersetzungen und Bibelübertragungen. Und wir haben heute Übertragungen, die sind manchmal so weit weg vom Wort Gottes. Und ich gucke immer auf die erste Seite vorne, wo Menschen ihre Bibel haben, schlag die auf und dann guck das und dann steht da eine Übertragung. Ja, und dann sage ich, und wann wirst du dir eine Bibel kaufen? Viele kennen noch nicht mal den Unterschied zwischen einer Bibelübersetzung und einer Übertragung. Da ist ein wesentlicher Unterschied. Eine Bibelübersetzung geht zum Griechischen und übersetzt, was dort im Griechischen steht. Eine Übertragung hat das erste Ziel, wir wollen das alles nett und schön ausdrücken, dass es der Letzte versteht. Und viele wichtige Wahrheiten in Übertragung werden einfach platt gebügelt. Und geistliche Wahrheiten müssen mit einer geistlichen Sprache kommuniziert werden. Man kann nicht geistliche Wahrheiten in einer Vulgärsprache kommunizieren. Deswegen bin ich ein totaler Feind von wie heißt die, Volksbibel. Ein totaler Gegner von diesem Mist. Da kommt so ein abartiger, perverser Geist und so eine Respektlosigkeit vor Gott. Es ist erschreckend, wie jemand, der beansprucht, ich bin geisterfüllter Christ, so ein Machwerk produzieren kann. Es ist erschreckend für mich. Geistliche Wahrheit muss mit geistlichen Worten kommuniziert werden. Paulus sagt, mit Worten, die der Geist lehrt. Der Heilige Geist will Wahrheiten erklären. Und das heißt nicht, wir reden alle im Lutherdeutsch, aber wir müssen Dinge klar benennen und wir müssen klare Begriffe haben und nicht alles durcheinander bringen. So, hier hast du eine Schriftstelle, die erklärt, was Nachfolge ist, was es heißt, an Jesus zu glauben, ihm zu gehorchen. Und das ist nicht mehr populär. Und in vielen Kreisen breitet sich dieser Widerwille aus. Wenn Sie Worte wie Gehorsam hören, Heiligung oder gar Fasten, dann wittern Sie das Schreckliche, das Schreckgespenst der Gesetzlichkeit. Die wissen zwar gar nicht, was Gesetzlichkeit ist, aber die wissen, mit Gesetzlichkeit kann man immer irgendwie kommen. Sie haben nie studiert, was Gesetzlichkeit überhaupt ist. Ja? Und sie denken Gehorsam, wenn jemand sagt, ich will rein leben, ich will Gott gefallen, bist du gesetzlich. Ich kenne Leute, die solche Sprüche sich anhören müssen von Menschen in ihrer Umgebung. Ja. Warum haben wir ein Christenleben ohne Fasten? Warum? Weil wir nicht an die Bibel glauben, ganz einfach. Und wenn du mal mit Männern Gottes sprichst, und ich hatte das Vorrecht, einige kennenzulernen, von den mächtigsten Männern Gottes aus Argentinien, Carlos Anacondia und andere Leute aus Argentinien, die dort gewaltige Dinge erleben. Gewaltige Dinge, die man hier gar nicht erzählen kann. Wenn man hier erzählen würde, was die für Wunder da erleben, dann würden die Leute hier sagen, du hast doch wohl nicht mehr. Sowas gibt's doch gar nicht. Das kann man gar nicht erzählen hier. Und dann kommen die hierher und gucken sich an, was wir hier machen. Hören, wie wir beten, wie wir harmlos irgendwie so ein bisschen auf den Pudding hauen oder irgendwie sowas. Und dann stellen die ein paar Fragen, wie sieht's eigentlich aus mit Fasten? Und dann natürlich große Fehlanzeige. Wir sind ja nicht gesetzlich. Wir wollen uns ja nicht das Heil verdienen. Solche Geschichten hören die sich dann an. Sie sagen sich, jetzt verstehen wir, warum ihr in den Problemen seid, in denen ihr seid. In Argentinien und auch in anderen Ländern, in Afrika. Es wird gefastet. Und warum wird gefastet? Weil die ihre Bibel studieren und weil die sehen, ein Christsein ohne Fasten gibt's überhaupt nicht. Aber in großer Breite, heutzutage in der pfingstlich-charismatischen Welt, gibt es ein Christsein ohne Fasten. Und dann wundern wir uns, warum wir keine biblischen Resultate haben. Biblische Resultate kommen zustande, wenn wir die Bibel ernst nehmen und bemühen uns danach zu leben. Dann kommen biblische Resultate. So, guck, diese Festung, Angst vor dem Heiligen Geist, habe ich schon genannt. Falsche Liebe, das Verständnis, was ist wirklich Liebe, ist weit, weit, weit entfernt von dem, wie das im Wort Gottes beschrieben wird. Falsche Einheit als Produkt einer menschlichen Weisheit. Ja. Menschen zitieren Johannes 17, 21, wir sollen alle eins sein. Aber Jesus beschreibt, wie wir eins werden, indem wir alle eins sind mit dem Vater, so wie Jesus mit dem Vater ist. Daraus kommt die Gott wohlgefällige, geistgewirkte Einheit. Nicht indem wir das Wort ignorieren und versuchen, mit Komitees irgendwie uns auf einem Papier zu einigen, mit den allgemeinen Dingen, die alle irgendwie akzeptieren können, und wir einigen uns auf dem geringsten Nenner. Das ist nicht Einheit. Weil diese falsche Einheit zwingt dich dazu, die Lüge des Bruders in seiner falschen Lehre zu akzeptieren. Falsche Einheit, auch evangelische Allianz funktioniert so, du kannst glauben, was du willst, du kannst Baptist sein, du glaubst an die Gläubigentaufe, aber du darfst nicht dem Priester oder dem Evangelischen sagen, deine Sicht über Taufe ist falsch. Das darfst du nicht, du musst es für dich behalten. Und deine Sicht ist genauso richtig und genauso wichtig wie seine Sicht. Alles gleichberechtigt. Lüge und Wahrheit gleichberechtigt nebeneinander. So funktioniert menschlich gemachte Einheit in der evangelischen Allianz und in der Ökumene. So funktioniert es. Und das ist Gott ein Greuel, weil damit die Wahrheit vor die Hunde geht, weil die Wahrheit nicht mehr leuchten kann. Und am Ende weiß keiner mehr, was das Evangelium ist. Und dann hörst du solche Sprüche, wie ein großer Mann Gottes sagt, lasst uns nicht vergessen, auch die evangelische Kirche gehört zum Leib Christi. Ja, hallo. Was sagt die Bibel? Wer gehört zum Leib Christi? Wer vom Neuem geboren ist und wer nicht vom Neuem geboren ist und wenn er auch Kirchenvorstand ist, er gehört nicht zum Leib Christi, er gehört zu einer religiösen Organisation, aber nicht zum Leib Christi. Zum Leib Christi gehören nur Menschen, die von Gott von Neuem geboren sind, keine anderen. Und deswegen ist es eine Verdummung der Leute zu behaupten, die Kirche XY, die evangelische, die katholische oder die Assembly of God und die Methodistenkirche gehört zum Leib Christi. Zum Leib Christi gehören keine menschengemachten Organisationen. Zum Leib Christi gehören Menschen, die von Neuem geboren sind. Wenn man das glaubt, wenn man das wirklich glaubt, ist man automatisch draußen aus der Ökumene. Automatisch. Weil sie von einem anderen Gemeindeverständnis ausgehen. Schon ihr Verständnis von Gemeinde ist verkehrt. Und eine Lüge baut auf die andere auf. Es beginnt mit einer falschen Taufe, dann kommt daraus eine falsche Kirche. Auf einmal hast du eine Kirche, in der die Großteil der Leute gar nicht gläubig sind. Und das ist nicht Neues Testament. Neues Testament ist eine Gemeinde von Menschen, die von Neuem geboren sind. Das ist Gemeinde. so das Tückische ist, sie nennen etwas Gemeinde, was Gott nicht Gemeinde nennt. Und dann hast du eine falsche Kirche und dann bemühst du dich, falsche Kirchen in einer falschen Einheit zusammenzuführen. Eine Lüge baut auf die andere auf. Es fängt mit einer an und dann geht's immer weiter. Ich muss zum Ende kommen. Jetzt nenne ich noch Gebetsanliegen. Das tue ich noch ganz schnell. Einige strategische Gebetsanliegen. Für die können wir beten. Und die werden etwas bewirken. Wir beten, dass der Heilige Geist Beter beruft und ausrüstet. Es braucht wieder diesen Dienst der Fürbitte. Es gibt Menschen, die sind berufen für einen bestimmten Dienst, als Evangelisten. Aber andere sind gerufen für andere Dienste. Und was wir brauchen, sind Beter. Und diese Beter brauchen ein gesundes Fundament und sie verstehen sich als Kämpfer für die Sache der Wahrheit. Ohne Menschenfurcht und ohne Menschengefälligkeit. Dann beten wir für die Berufung von Boten Gottes, die das Wort Gottes verkündigen, ohne Kompromisse, ohne Abstriche. Und diese Boten Gottes werden unterstützt von den Betern. So wie Paulus immer wieder sagt, betet für mich, betet für mich. Und er sagt in Epheser 6, seine Kühnheit hängt ab davon, dass die Gemeinde betet für ihn. Er sagt nicht, ich bin Apostel, ich bin Mann Gottes, ich schüttel das aus dem Ärmel, ob die Beter mitmachen oder nicht. Er sagt, betet für mich, damit mir Kühnheit gegeben wird. Wie viele Prediger mühen sich ab und da sitzen nur die Kritiker und da ist niemand da, der betet. Und nicht nur während der Verkündigung, besser schon die Tage vorher, während er seine Botschaft vorbereitet. Aber in einer Gemeinde, wo es Beter gibt und die beten für diejenigen, die den Dienst der Verkündigung haben, da wird das Schwert scharf. Das Schwert wird scharf durch Gebet. Und das Schwert muss scharf sein und muss mitten durchgehen und muss trennen Seele und Geist. Und Menschen müssen Überführung erleben von ihren Irrtümern, von ihren Sünden, von ihren verkehrten Haltungen. So, Berufung von Betern, Berufung von Boten Gottes, die von diesen Betern unterstützt werden. Eine wunderbare Verheißung. Wo haben wir das? In Bezug auf die Boten des Herrn. Jeremia 3, Vers 5. Ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Was für eine Verheißung. Und Verheißung ist immer, nimm sie und komm vor Gott und fordere, dass diese Verheißung sich erfüllt. Dafür sind Verheißungen uns gegeben, dass wir in ihrer Kraft kämpfen und dass wir etwas zu beten haben im Glauben. Was nach der Schrift die Aufgabe der Hirten ist, und das wird heute fast überall ignoriert und vernachlässigt. Sie sollen mein Volk den Unterschied lehren zwischen Heiligem und Unheiligen. Sie sollen ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinen. Ich habe von Pfingstpastoren gehört, die haben den Eltern in der Gemeinde empfohlen, den Kindern abends Harry Potter vorzulesen. Von Pfingstpastoren. Wo ist da noch Pfingsten? Wo ist da noch der Heilige Geist? Wo ist da noch Erkenntnis? Verwirrung pur. Und wir könnten jetzt viele, viele Beispiele von dieser schrecklichen Verwirrung aufführen. Und die kommen alle daher, dass über Jahrzehnte das Volk Gottes nicht gelehrt wurde, zu unterscheiden zwischen Reinem und Unreinem, zwischen Heiligen und Unheiligen. Und alles geht durcheinander. Und das geht in alle Bereiche hinein. Wenn du in der Seelsorge Verletztheit nicht von Gekränktsein unterscheiden kannst, wirst du nur Schaden anrichten und du wirst niemandem helfen, in die Freiheit zu kommen. Und so gibt es so viele Dinge, die unterschieden werden müssen. Was ist der Unterschied zwischen verbotenem Richten und gebotenem Richten? Wenn du mit Menschen sprichst, das Einzige, was sie wissen, ist, du darfst nicht richten. Dass derselbe Jesus, der das gesagt hat, auch sagt, richtet ein gerechtes Gericht. Das wissen sie gar nicht. Sie wissen gar nicht, dass sie unter dem Gebot stehen, sie sollen richten. So, was ist der Unterschied zwischen dem verbotenen Richten und dem gebotenen Richten? Das ist die Aufgabe der Hirten, das zu erklären. Aber man erklärt nichts und damit wird alles immer schlimmer. Und die Begriffe verschwimmen durcheinander und keine Klarheit ist da. Lass uns beten für die Furcht des Herrn, die auch Aufrichtigkeit der Herzen bringt. Das ist, was uns so fehlt. Und es geht von einer Generation zur nächsten immer mehr bergab. Wir waren in einer Gemeinde, wie das in vielen Gemeinden so ist. Die Kinder kommen im Gottesdienst nach vorne, sollen gesegnet werden und dann gehen die in den Kinderdienst. So, da standen die Kinder da vorne und hinter den kleineren Kindern oder manchmal auch größere Kinder standen auch nochmal ein Elternteil. Und dann wurde meine Frau gebeten, jetzt zu beten für die Kinder und die Kinder zu segnen. Machen wir gerne. Während sie betet, ist da ein vielleicht 6-7-jähriges Mädchen und spielt mit seinem Handy Spiele. Und die Mutter steht dahinter und macht nichts. So während gebetet wird, erlaubt die Mutter, dass das Kind mit dem Handy spielt. Was wird dieses Mädchen, wenn es einmal groß ist und nicht Buße getan hat, ihren Kindern erlauben? Und wo ist da die Furcht des Herrn? Kein Wunder, dass du in solchen Gottesdiensten keine Gegenwart Gottes hast. Warum? Weil Gott sagt, wenn ihr mich nicht ehrt, macht euren Kram alleine. Ich gehe woanders hin. Ich gehe dahin, wo ich angebetet werde, im Geist und in der Wahrheit. Und da können die 10-mal das Wort proklamieren, wo 2 oder 3 zusammen sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Gott sagt, macht alleine, ich bin nicht da. Ich gehe. Es gibt Gottesdienste, wo Gott sich vorzieht zu gehen. Und warum? Mangelnder Respekt vor ihm. Das ist der Grund. Und lass uns beten für Hunger nach dem Wort. Es gibt eine Schriftstelle in Amos 8, Vers 11, wo Gott sagt, er gibt einen Hunger ins Land. Ich weiß, diese Schriftstelle geht dann weiter. Er gibt einen Hunger, aber er wird diesen Hunger nicht mehr stillen. Aber der Punkt ist, Gott ist imstande, einen Hunger zu geben nach dem Wort. Ohne den zweiten Zusatz. Gott ist imstande, Hunger zu geben nach der Wahrheit. Und dafür können wir beten, dass Gott wieder Hunger ins Land gibt. Ihr Lieben, wenn ihr in die christliche Verlagsszene hineinschaut, ja, dann stellt ihr fest, dass die besten Bücher die geringsten Auflagen haben. Alle Bücher, die klar sind, die Menschen herausfordern, die ihnen helfen, einen geraden Weg mit dem Herrn zu gehen, die Furcht des Herrn bringen, die wahre Jüngerschaft beschreiben, die Heiligkeit beschreiben und den Weg der Nachfolge beschreiben. Michael Brown, Derek Prince, John Bevere, in kleinsten Auflagen. Manchmal nur 2000 Stück. Oder vielleicht 5000. Wir haben Hunderttausende, manche reden sogar von 1 Million, Hunderttausende von sogenannten geisterfüllten Christen allein in Deutschland. Ja, was lesen die denn den ganzen Tag? Wo bleiben die 998.000, die diese Bücher nicht lesen? Was ist denn mit denen los? Die haben andere Interessen. Die suchen, bestätigt zu werden, in ihrem Lebensstil in Fleischlichkeit und Kompromisse. Und deswegen meiden sie Michael Brown. Und die meisten Bücher von Michael Brown werden für 3 Euro verscherbelt, weil die schon so lange im Regal stehen bei den Buchhändlern und die nicht mehr loswerden. Und dann verhökern sie das Zeug. Und das zeigt, welcher Zustand da ist. Und weißt du, dass es vor 40 Jahren keine christlichen Romane gab? Nee, das weiß man nicht, weil es ist ja normal. Der dickste Teil im Katalog sind Romane. Und Romane sind doch toll, sind doch schön. Romane sind erfundene Geschichten von erfundenen Menschen, die erfundene Wunder mit Gott erlebt haben. Ein Roman kann dir niemals helfen zu sagen, Gott, was der hatte, will ich auch haben. Hilf mir. Du kannst nicht, du hast keine Grundlage. Aber wenn du Biografien liest und siehst, was Gott in anderen Zeiten getan hat, kannst du sagen, Gott, du bist derselbe. Hier, komm, tu es wieder. Zeig mir, was ich tun muss. Was ist mein Beitrag? Das inspiriert dich und gibt dir eine Glaubensgrundlage. Was sind Romane? Zeitverschwendung. Und die können deinen Glauben nicht aufbauen, weil das erfundene Geschichten sind von erfundenen Menschen mit erfundenen Erlebnissen. Aber die Leute lieben Romane und die fahren darauf ab. Und früher gab es das nicht. Und jetzt wird es jedes Jahr mehr. Jedes Jahr mehr. Okay, ich muss Schluss machen. Unbedingt. Hier ist fertig jetzt. Das sind einfach einige Anregungen, wenn du sagst, ich will anfangen zu beten. Ich will einen Unterschied machen. Ich will meinen Beitrag leisten, dass das Reich Gottes in meinem Land, in meiner Region oder erstmal in meiner Gemeinde vorwärts kommt. Ja, dann hast du hier Material genug.